Warum macht Gaming so viel Spaß? Weil es Grundbedürfnisse erfüllt. Welche Bedürfnisse das genau sind und wo die Games da ansetzen, das lasse ich mir heute von zwei Expertinnen erklären. Avatar statt Alltag. Warum macht Zocken so viel Spaß? Weshalb haben manche Games Suchtpotenzial und andere nicht? Wer ist besonders anfällig für Videospielsucht und warum? Wir haben Antworten. Herzlich willkommen zu Mediensucht verstehen, dem Podcast der Hessischen Landesstelle für Suchtfragen, gefördert durch die Techniker Krankenkasse in Hessen. Wir starten heute mit der zweiten Staffel, speziell zum Thema Videospielsucht verstehen. Mein Name ist Saskia Rösner und mit mir hier im Studio sind Benjamin Strobel und Nicolas Hoberg von Behind the Screens. Das ist ein Team aus Psychologinnen, die selbst leidenschaftlich gerne zocken und durch ihre psychologische Brille auf ihr liebstes Hobby gucken. Zu eurem Team gehört noch eine dritte im Bunde, Jessica Kartmann, und die wird uns nächste Woche hier mit im Studio beehren. Heute stellen wir uns die Frage, warum machen Games eigentlich so viel Spaß? Ja, erklär uns doch mal, Ben, warum machen Videospiele überhaupt Spaß?
Ja, also ich habe einen Ansatz, den ich immer sehr hilfreich finde, um Sucht und auch Videospielsucht zu verstehen, und das ist, aus der Perspektive von Bedürfnissen drauf zu schauen. Also alle Menschen haben Bedürfnisse, das kennen wir. Oft denken wir dabei an körperliche Bedürfnisse wie Hunger, Durst und Müdigkeit, dass man eben essen, trinken und schlafen muss. Es gibt aber auch psychische Grundbedürfnisse, die allen Menschen im Wesentlichen gleich sind. Und die treiben letztendlich unser Handeln an. Also wenn wir eine Frustration haben, dass ein Bedürfnis nicht befriedigt ist, zum Beispiel nach sozialen Kontakten, dann motiviert uns das entsprechend, Kontakte aufzusuchen, Menschen aufzusuchen, diese zu pflegen. Und das treibt letztendlich unser Handeln an. Es kann aber sein, und jetzt kommen wir zum Thema Sucht ein bisschen, dass ich ungesunde Wege, ja, in der Psychologie sagen wir so dysfunktional, also das erfüllt zwar eine Funktion für uns, aber gleichzeitig ist es auch schädlich. Ja, also, und das ist dann zum Beispiel mit einem Suchtmittel, das uns eigentlich nicht gut tut, das benutzen wir sozusagen instrumentell als Werkzeug, um unser Bedürfnis zu befriedigen, und dann kann es da zur Sucht kommen.
Und welche Bedürfnisse befriedigt jetzt das Spielen bei uns? Welche Grundbedürfnisse?
Vielleicht hilft es dafür, eine psychologische Theorie einmal mitzubringen. Und das ist die Selbstbestimmungstheorie. Die kennt drei Grundbedürfnisse nach sozialer Verbundenheit, nach Erleben von Kompetenz und nach Autonomie. Da können wir noch ein bisschen näher drauf eingehen heute. Und interessanterweise sind Computerspiele sehr gut darin, alle diese Bedürfnisse zu befriedigen.
Okay, also Jackpot.
Absolut, so kann man es sagen.
Ja. Nicolas, wenn wir das jetzt mal durchgehen, die drei Grundbedürfnisse, fangen wir am Anfang an. Du hast gesagt, soziale Verbundenheit. Erklär uns doch mal, was damit gemeint ist und wie Games da ansetzen.
Also man kann sagen, dass alle Menschen mehr oder weniger ein Bedürfnis danach haben, sich mit anderen Menschen sozial verbunden zu fühlen. Ne? Das unterscheidet sich je nach Individuum ein bisschen. Manchen, die brauchen soziale Kontakte zu anderen stärker als andere. Manche sind auch ganz zufrieden im Großen und Ganzen damit, allein zu sein über einen längeren Zeitraum. Aber man kann so allgemein sagen, der Mensch ist ein soziales Lebewesen. Menschen haben ein Bedürfnis danach, sich sozial verbunden zu fühlen. Was heißt denn das eigentlich, sich sozial verbunden zu fühlen, auch im Kontext von Gaming? Es ist so, immer dann, wenn ich mich als Teil einer Gruppe empfinde, also nicht als im Gegensatz zu einem Einzelkämpfer, der alleine dasteht, als Teil einer Gruppe oder in einen sozialen Kontext eingebettet, Dann sind das Situationen, in denen ich dieses Bedürfnis nach Verbundenheit befriedigen kann, in denen ich mich verbunden fühlen kann mit anderen Leuten. Und wir stellen fest, beim Gaming ist es so, dass es vielfältige Situationen gibt, wo man sich mit anderen Spielenden in Gruppen zusammenfindet, an einem gemeinsamen Spiel teilnimmt. Dieses Spiel bietet dann den Kontext, in den alle Spielenden eingebettet sind, was sie miteinander verbindet. Und wenn unser Bedürfnis nach sozialer Verbundenheit dadurch angesprochen wird, befriedigt wird, dann fühlt sich das gut an für uns Spielende, für Menschen allgemein, und dann wollen wir möglicherweise mehr davon haben. Das heißt, es hat einerseits einen Effekt auf unser Erleben, wie sich das anfühlt, in der Regel ein positives Gefühl damit verbunden, aber auch auf unser Handeln. Das heißt, es treibt uns zu weiteren Handlungen an, die uns mehr davon geben, von dieser bedürfnisbefriedigenden Aktivität. Und beim Spielen kann man anderen Spielenden auf vielfältige Art und Weise verbunden sein. Einerseits in Kooperation, wenn man Teil eines gemeinsamen Teams ist, gemeinsame Ziele hat, vielleicht eine gemeinsame Vertrauensbasis schafft über das gemeinsame Spielen, aber auch durchaus sehr weit verbreitet, populär in der Welt der Videospiele und des Gamings, anderen Spielenden im Rahmen von Wettkampf verbunden sein. Dann eher im Sinne einer Konkurrenzbeziehung, dass ich vielleicht Teil eines Teams bin, das gegen ein anderes Team im Spiel antritt. Und ja, wir haben festgestellt, das ist eine wesentliche Triebfeder für Spielende, warum die mit anderen gemeinsam spielen. Dafür hat exemplarisch die Corona-Pandemie auch gesorgt, wo man gesehen hat, viele Leute waren einsam, waren in sozialer Isolation. Deren Bedürfnis nach sozialer Verbundenheit zu anderen Menschen war dort in der Breite nicht erfüllt. Es wurde frustriert. Das ist eine frustrierende Situation, das fühlt sich nicht gut an. Und man hat gesehen, Videospiele haben im Rahmen der Corona-Pandemie einen enormen Zuwachs an Popularität erlebt, insbesondere solche, die man mit anderen Menschen zusammenspielen kann. Das heißt, Spiele haben dort manchen Leuten vielleicht geholfen, auch über eine schwierige Situation hinwegzukommen, weil sie eine der wenigen Möglichkeiten waren, dieses Bedürfnis im Rahmen dieser gesellschaftlichen Sondersituation zu befriedigen. Ja? Das heißt, könnte man ja denken, ja, das klingt ja alles sehr positiv, ne? Das sind ja vor allen Dingen Chancen, die im Vordergrund stehen, aber natürlich kann auch dieses Bedürfnis nach Verbundenheit zu anderen dazu führen, dass wir mehr, häufiger, länger spielen, als es vielleicht unserer Gesundheit am Ende zuträglich wäre.
Okay, einfach weil wir mehr Zeit mit den Leuten verbringen wollen oder weil die Leute vielleicht auch erwarten, dass wir eine bestimmte Menge an Zeit investieren.
Genau, also das Commitment man erklärt sich dazu bereit, mit anderen zu spielen, und das nimmt halt eine gewisse Zeit in Anspruch dann. Ne?
Kann natürlich auch sozialer Druck dabei entstehen, wenn man in der Gruppe spielt, so eine Raid-Gruppe zum Beispiel, wo man dann immer wieder sich treffen muss, um bestimmte Aufgaben im Spiel gemeinsam zu bewältigen, und dann braucht man auch alle Mitglieder des Teams, und wenn jemand fehlt, dann funktioniert es nicht, so ist der Druck dann vielleicht groß, auch dabei sein zu müssen.
Ich finde es eine gute Überleitung zum zweiten Grundbedürfnis, dem Kompetenzerleben. Du gesagt hast gerade schon, dann funktioniert es vielleicht nicht. Erklär uns doch, was mit dem Kompetenzerleben gemeint ist und wie das unsere Bedürfnisse durch das Spielen auch befriedigen kann.
Genau, also bei dem Kompetenzerleben geht es letztendlich darum, dass man sich selbst kompetent fühlt, und das gelingt dann, wenn man die eigenen Ziele, die man sich gesetzt hat, auch erreichen kann, wenn man merkt, ich kann meine Umgebung beeinflussen auf eine Weise, wie es mir vorgenommen hat und die für mich auch zu Erfolgen führt. Also einerseits geht es um Erfolgserlebnisse und andererseits auch darum, sozusagen selber das zurückzuführen können auf die eigenen Fähigkeiten, dass man weiß, ich bin es gewesen, ich habe es durch meine eigenen Fähigkeiten geschafft. Und Spiele sind jetzt total interessant in dem Zusammenhang, weil sie so konstruiert sind in der Regel, dass sie uns schaffbare Hürden stellen, die wir dann überwinden können. Ja, also sonst wäre es langweilig. Es gibt jetzt, bis auf vielleicht ein paar Ausnahmen, eigentlich kaum ein Spiel, das jetzt gar nicht schaffbar ist. Und es ist natürlich immer so, dass es zwar eine gewisse Herausforderung eben stellt, es muss ein bisschen schwierig sein, aber nicht zu schwierig, muss es noch schaffen können. Also es ist immer so eine Balance, zu versuchen, Hürden in den Weg zu legen der Spielerinnen und Spieler. Der Mario, der muss zum Beispiel über Abgründe springen oder er muss auf Gegner springen. Das sind seine Hürden, die er überwinden muss. Und am Ende, wenn er das oft genug gemacht hat, dann kommt er ans Ende des Levels. Und so ist das ganze Spiel letztlich konzipiert. Und deswegen sind Spiele da sehr, sehr gut da drin. Erstmal dieses Erleben von Kompetenz, das die Selbstwirksamkeit anzusprechen. Und Das kann dann zum Beispiel auf fruchtbaren Boden fallen, wenn dieses Bedürfnis in anderen Lebensbereichen frustriert ist. Ja, wir haben darüber schon gesprochen, so ein Bedürfnis, das kann auch frustriert sein. Und dann springt das Spiel hinein sozusagen und bietet sozusagen einfache Möglichkeiten, das zu befriedigen. Denken wir nur mal zum Beispiel bei Jugendlichen an die Schule. Da vielleicht läuft es nicht so gut. Ich muss Mathe machen, ich muss also ich kriege Aufgaben vorgegeben, die ich machen muss, aber vielleicht bin ich gar nicht gut in Mathe. Das heißt, ich bin erstmal frustriert, weil ich einfach keinen Erfolg erlebe vielleicht an dieser Stelle in der Schule. Das ist ein Problem. Oder auch bei der Arbeit kann es auch sein, weil ich vielleicht ganz lange Strecken habe, wo ich Aufgaben bearbeite, aber kein Ergebnis erziele. Oder das Ergebnis ist sehr weit weg irgendwie. Ich mache zwar meine Aufgaben, aber die Ergebnisse werden irgendwo anders verwertet und ich weiß gar nicht irgendwie, hat das eigentlich irgendwas gebracht, was ich den ganzen Tag gemacht habe. Und dann ist das Bedürfnis frustriert, weil ich gar nicht mehr wahrnehmen kann, habe ich jetzt eigentlich was bewirkt? Ja, Tag ein, Tag aus geht man zur Arbeit und weiß gar nicht, habe ich jetzt wirklich was geschafft oder nicht. Bei Spielen hingegen weiß man das oft sehr, sehr schnell. Die sind sehr gut da drin, uns auch eine Rückmeldung zu geben, wenn wir was geschafft haben.
Okay, vielen Dank, Ben. Und dann haben wir noch das dritte Grundbedürfnis, die Autonomie. Wie sieht es denn da aus?
Genau, wir wissen aus der psychologischen Forschung, dass Menschen ein Bedürfnis danach haben, selbstbestimmt zu handeln. Ja? Man könnte es auch sehr knapp oder verknappt als so eine Art Bedürfnis nach Freiheit im eigenen Handeln vielleicht beschreiben. Und auch hier sehen wir, dass Videospiele wie so ein Buffet ein Angebot machen an die Spielenden. Hey, hier kannst du dich bedienen, hier kannst du frei auswählen, erstmal, welches Spiel möchtest du spielen, wie möchtest du dieses Spiel spielen, möchtest du das alleine spielen, mit anderen spielen, was für ein Spiel soll das sein und was mache ich in dem Spiel? Das sind alles Entscheidungen, die Spielende selbstbestimmt treffen können. Und das zahlt gewissermaßen ein auf unser Bedürfniskonto der Autonomie. Und auch hier wieder ist es so, dass im Alltag dieses Bedürfnis oftmals nicht gut befriedigt wird. Ne, das sehen wir, wie Benjamin das skizziert hatte, in den Bereichen von Schule. Das Leben von jüngeren Menschen ist vorrangig fremdbestimmt, ist eingebettet in strenge Regeln und Hierarchien, entweder in der Schule oder in der Familie. Und da können relativ wenig eigene, selbstbestimmte Entscheidungen getroffen werden. Und leider setzt sich das für viele Menschen dann auch im Erwerbsleben später fort. Ne, die sind Teil einer Institution oder einer Struktur, die ihnen vorrangig Vorgaben macht, wie sie handeln sollen. Ne? Und dann sind Videospiele einfach ein attraktives Angebot, dieses Bedürfnis doch noch irgendwie anzusprechen, dann halt im Bereich der Freizeit eher. Und die Art und Weise, wie Videospiele das machen, ist wirklich unendlich groß. Populäre Spiele wie Minecraft zum Beispiel, die bieten sehr große spielerische Freiheiten, wo die Spielenden selber entscheiden können, was mache ich jetzt? Und dabei zum einen ihren eigenen Charakter zum Beispiel gestalten, den ausstatten können mit verschiedenen optischen Schmankerl mit Kostümen und ähnlichen oder aber auch die ganze Spielwelt nach ihren eigenen Vorstellungen umformen können. Minecraft ist so ein bisschen wie Lego im Digitalen, in der Videospielwelt. Man kann einzelne Blöcke zusammenfügen zu neuen Konstruktionen, Kreationen. Also sehr große Freiheiten, sehr viel Möglichkeit, selbst bestimmte Entscheidungen zu treffen. Und das ist, ne, das ist das letzte Puzzleteil in diesem Bedürfnispuzzle, was dazu führt, dass Videospiele so eine große Anziehungskraft auf Menschen ausüben.
Also wir haben die drei Grundbedürfnisse: soziale Verbundenheit, Kompetenz erleben und Autonomie. Und Ben, du hattest am Anfang schon ganz kurz gesagt, es ist natürlich gut, erstmal, wenn man etwas hat, was Bedürfnisse befriedigen kann. Es kann aber hier und da auch mal kippen. Kannst du noch mal kurz zusammenfassen, wo jetzt da das Suchtrisiko mit reinkommt?
Ja, also ich glaube, es ist wichtig, einmal vorweg zu sagen, dass es natürlich nicht unbedingt schlecht ist, dass Spiele diese Bedürfnisse ansprechen können, sondern das ist natürlich überhaupt der Grund dafür, warum sie überhaupt einen Reiz auf uns ausüben. Ja, würden sie diese Bedürfnisse nicht ansprechen, würden wir gar nicht über Medien oder Games überhaupt reden, sondern das ist natürlich überhaupt ihre Funktion und die ist erstmal weder schlecht noch gut. Aber um deine Frage zu beantworten, es geht natürlich um den Punkt, wo kann es kippen, wo kann sozusagen aus einem gesunden und freudhaften Spielen auch ein problematisches werden oder ein suchtartiges Spielen. Und das ist zum Beispiel besonders dann der Fall oder das ist ein besonderes Risiko, wenn wir eine Situation haben, dass ich meine Bedürfnisse nur noch über Wege des Spielens befriedigen kann. Wenn ich zum Beispiel eben gar nicht mehr nach draußen gehe oder mit Freunden mich treffe, um auf diesem Wege soziale Bedürfnisse zu befriedigen, sondern nur noch über den digitalen Weg, nur noch über Spiele Menschen treffe oder auch gar keine Erfolgserlebnisse in anderen Bereichen mehr habe, mir vielleicht auch gar keine anderen Hobbys suche, in denen ich das erleben kann und dann nur noch diese Erlebnisse aus dem Spiel beziehe. Und insbesondere dann, wenn ich das Spiel auch so ein bisschen wie ein Werkzeug eben einsetze, so ganz bewusst sozusagen, um damit immer meine Bedürfnisse gezielt zu befriedigen und aber in diesem Werkzeugköfferchen wirklich nur noch das Computerspiel liegt sozusagen und das ist mein einziges Instrument und dann werde ich im wahrsten Sinne des Wortes eben wirklich abhängig von diesem einen Werkzeug und da liegt die große Gefahr.
Okay, das ist doch dann auch eigentlich schon ein super Tipp zur Selbsthilfe, wenn man merkt, hey, mein Werkzeugkasten wird leerer. Ich verleihe meine Werkzeuge und sie kommen nicht zurück. Und es bleiben irgendwann nur noch Games in diesem Werkzeugkasten. Dann wäre dein Tipp also mal zu gucken, was kann ich sonst noch machen, um meine Bedürfnisse zu befriedigen?
Das auf jeden Fall. Man kann immer oder sollte immer auf jeden Fall nach Alternativen schauen. Alternativen ist ein total gutes Stichwort. Gibt es eigentlich eine andere Alternative für das, was ich tue? Ist es immer nur die Antwort das Computerspiel oder gibt es vielleicht auch eine Variation, eine andere Idee? Aber ich würde sogar noch einen Schritt weiter vorne anfangen hier, wenn wir über Bedürfnisse sprechen, nämlich sich einmal damit zu beschäftigen, warum man das in dem Moment eigentlich tut. Also warum greife ich jetzt zum Computerspiel? Was ist mein Gefühl dahinter? Was ist mein Bedürfnis? Was drängt mich gerade, das zu tun? Und das so ein bisschen herauszufinden, nochmal zu fragen, okay, möchte ich jetzt eigentlich meine Freunde treffen oder fühle ich mich so eingeengt und möchte mal was machen, wo ich das Sagen habe, wo ich mir das aussuchen darf oder eben wo ich mal einfach wirklich Erfolge erlebe? Und dann vielleicht auch festzustellen, okay, ist das irgendwie frustriert? Irgendwie liegt das an meiner Arbeit oder an meiner Partnerschaft oder Familie, erlebe ich da irgendwelche Frustrationen und möchte ich vielleicht darauf reagieren? Also sich zu fragen, also die Bedürfnisbrille aufzusetzen, sich zu fragen, was ist mein Bedürfnis dahinter, warum habe ich das, warum ist es vielleicht frustriert und dann zu schauen, auf welchen Wegen man noch damit arbeiten kann.
Und dann kann man eine Liste mit diesen drei Grundbedürfnissen ja super als Checkliste abarbeiten und gucken, wie geht's mir in dem Punkt, wie geht's mir in dem Punkt, wie geht's mir in dem Punkt und wo ist da vielleicht der blinde Fleck oder das faule Ei und was kann ich machen, um gegenzusteuern, um gar nicht erst in so ein problematisches Spielverhalten reinzukommen.
Absolut, da finde ich eben diese Theorie total super, diese drei Grundbedürfnisse. Ich glaube, da kann jeder was mit anfangen und sich drunter vorstellen und diese Mini-Checkliste mal durchzugehen, ist, glaube ich, ein ganz, ganz, ganz guter Anfang.
Super, vielen lieben Dank, ihr beiden. Mehr Selbsthilfetipps findet ihr auf www.webcare.plus oder auf unseren Social-Media-Kanälen. Wenn ihr Fragen habt zu Videospielsucht oder auch an Ben oder an Nicolas oder auch an Jessica, die hier ab nächster Woche auch noch sitzen wird, dann haben wir am 26.06.2026 auch eine Online-Veranstaltung mit unseren drei Expertinnen. Und da könnt ihr alle eure Fragen stellen und super professionelle Antworten bekommen. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann dürft ihr gerne ein Like da lassen. Wenn ihr irgendjemanden wiedererkannt habt, außer euch selbst vielleicht, und denkt, dass diese Folge vielleicht hilfreich wäre, dann teilt diese Folge gerne mit der Person. Und ansonsten sage ich danke fürs Zugucken, fürs Zuhören und wir sehen uns nächste Woche wieder.